Die Presse. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Dieser Spruch mag zwar abgedroschen klingen, doch er passt auch besonders gut auf das Thema unseres heutigen Podcasts. Und zwar auf Europas Umgang mit der Verteidigung im Allgemeinen und mit der Unterstützung der Ukraine gegen den Aggressor Russland.
We want to see it stop and we want to see the money get put to different kinds of use.
Nach dem unangenehmen Termin zwischen dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag hat Trump nun am Dienstag tatsächlich seine Drohungen wahrgemacht und die Ukraine-Hilfe der USA gestoppt. Das betrifft Waffen und Munition im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Und es bringt jetzt vor allem die EU unter Zugzwang. Das weiß Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat am Dienstag einen Milliardenplan zur Aufrüstung vorgeschlagen.
We are in an era of rearmament.
Über diesen wollen wir jetzt sprechen. Mein Name ist Anna Wallner. Sie hören Was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. Und mein heutiger Gast ist Michael Laschinski, der Leiter des EU-Ressorts unserer Zeitung. Hallo Michael, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Ja, es ist so, dass Donald Trump wahrgemacht hat, womit er gedroht hat und die Ukraine-Hilfen der USA mit einem Streich gestoppt hat. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dann wenige Stunden danach von einer Ära der Aufrüstung gesprochen, die jetzt begonnen hat. Was genau heißt denn das für die EU jetzt wirklich?
Naja, also das hat jetzt primär mit der Ankündigung der USA nichts zu tun, sondern generell mit der sich verändernden Sicherheitslage, wenn wir jetzt nicht mehr darauf vertrauen können, dass uns die Amerikaner den Rücken frei halten im Falle eines russischen Angriffs. Und nachdem die Russen ja keine Anstalten machen, da jetzt von ihrem imperialistischen Pferd runterzusteigen, sondern sich irgendwie die Vorstellung haben, sie können sich jetzt Europa aufteilen und sich jetzt das holen, was sie gerne hätten, das geht ja weit über die Ukraine hinaus. Wenn man sich ja anschaut, welche Forderungen die Moskau gestellt hat am Vorabend des Überfalls auf die Ukraine, da ging es ja im Endeffekt darum, dass die UdSSR wiederherzustellen, sprich alle Länder, alle EU-Mitgliedstaaten, die nach 89 beigetreten sollen, sollen ja mehr oder weniger wieder zurück nach Russland. Insofern, ja, kann man sagen, diese Aufrüstung, die Ära der Aufrüstung hat eigentlich schon früher begonnen oder sie hätte früher beginnen müssen, nur hat man es ein bisschen verschlafen, zumindest in Teilen Europas. Die Polen rüsten ja seit Jahren massiv auf, zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, immer eine Frage des Standpunktes oder Standortes, wo man sich befindet in Europa, wie man das ganze Thema in den vergangenen Jahren betrachtet hat. Klar ist, dass nicht zuletzt wegen dieses sehr verunglückten Treffens zwischen Zelensky und Trump und J.D. Vance am vergangenen Freitag, da war ja auch schon gleich von vielen Kommentatoren zu hören, oh mein Gott, für Europa ist das einfach keine gute Nachricht, was da Freitagabend passiert ist. Und Ursula von der Leyen hat jetzt diese Rede gehalten, aber was hat sie denn da alles angekündigt? Dazu muss man sagen, das weiß man ja, es ist in 2 Tagen ein Gipfel anstehend, über den sprechen wir dann noch gesondert. Mhm. Aber jetzt hat mal Ursula von der Leyen quasi im Vorfeld gesagt, was sie alles für gute Ideen hätte und habe, was Europa jetzt tun kann.
Mhm. Naja, was die Kommissionspräsidentin jetzt mal auf den Tisch legt, sind alles halt nette und gut gemeinte Vorschläge und Dinge, die sicher marginal helfen können, die jetzt aber so an dem großen Problem, glaube ich, an dem Elefanten im Raum irgendwie so um den herum tänzeln. Ja? Also das ist, sagen wir es anders, also von der Leyen tänzelt um den Elefanten im Raum. Ja? Also da geht es einfach darum, das wird alles Geld kosten. Ja, das wird nämlich ziemlich viel Geld kosten, diese Aufrüstung. Das lässt sich nicht verhindern. Wir brauchen das halt. Wenn wir den Wegfall der Amerikaner kompensieren und die Ukraine unterstützen wollen, müssen wir selber kriegs- und wehrtüchtig werden. Kriegstüchtig klingt hart, aber wenn uns der Krieg aufgezwungen wird, was sollen wir denn schon machen? Die Vorschläge der Kommission zielen natürlich darauf ab, dass man es erleichtert, Schulden zu machen auf nationaler Ebene, dass man Gelder nimmt, die vielleicht irgendwo anders sind, die man effizienter verwenden kann aus dem Kohäsionsfonds, dass gewisse Ausgaben halt für die Verteidigung aus den Budgetdefizitverfahren rausgenommen werden. Also alles Dinge, die schön sind, wichtig sind und sicher hilfreich sind, aber das große Thema ist es eher nicht, weil da geht's halt darum, dass man im Endeffekt glaubhafte Zusagen von mehrjährigen Finanzierungsplänen an die Rüstungsindustrie in Europa geben kann, damit die investieren wiederum in ihre Kapazitäten. Wenn Rheinmetall nicht weiß, ob sie in 2 Jahren noch Panzer verkaufen, werden sie jetzt kein Geld in eine neue Panzerfabrik stecken. Deswegen muss man ihnen sagen, ja, wir haben jetzt ein Aufrüstungsprogramm, das geht über 10 Jahre, ist so und so dotiert, macht's. Und dieser erste Schritt, dieses Dotieren, dass man sagt, wir haben jetzt wirklich diese Summe, das fehlt noch ein bisschen. Wie dieses Geld aufgestellt werden kann, in welche Art und Weise, ist schwierig. Natürlich haben alle budgetäre Probleme. Es gibt halt Pensionssysteme zu erhalten, etc., etc. Wir kommen aber nicht umhin. Es sei denn, wie das ein Kollege so schön gesagt hat, die Alternative ist, Russisch zu lernen.
Ja. Wie einig ist man sich in der EU? Wie sehen das die EU-Mitgliedstaaten derzeit?
Na, unterschiedlich. Also diejenigen, die nah an Russland sind, die sehen das ganz klar und die machen das eh schon von selbst. Also die Polen wieder mal, um als Beispiel anzuführen, die sind momentan bei den Rüstungsausgaben, was die gemessen an der Wirtschaftsleistung anbelangt, an der Spitze der NATO, also noch weit vor den USA. Also das ist schon gigantisch für polnische Verhältnisse. Nur ist natürlich das polnische BIP kleiner als das Frankreichs oder Deutschlands. Deswegen sind die absoluten Beträge natürlich geringer. Die Skandinavier, die Balken rüsten natürlich auch auf. Aber je weiter man nach Westen geht, je weiter die größer die Entfernung zu Moskau, zu Kiew, zu den Schlachtfeldern im Osten des Landes, desto geringer und desto niedriger die Bereitschaft, da jetzt was zu tun. Also
und dann gibt es ja noch, sorry, dass ich dich unterbreche, ja, aber dann gibt es ja natürlich noch Staaten wie Ungarn, die eine ganz spezielle Rolle einnehmen, weil sie natürlich eher pro-russisch sind.
So ist es. Jetzt ist es ja so, dass das, was heute angekündigt wurde, ist so konstruiert, dass man das machen kann, ohne dass man sich blockieren lässt von Ungarn und der Slowakei. Das heißt, diese Maßnahmen sind so konzipiert, dass sie beschlossen werden können. Wurscht, was Orban oder Fico sagen, die Premierminister der beiden Länder. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, weil für wirklich ehrgeizigere Sachen müsste man die gesamte EU mobilisieren und da würde man Einstimmigkeit brauchen. Also das ist halt das Problem. Also wenn man jetzt sowas aufsetzen will wie den Corona-Aufbau, Wiederaufbaufonds, dann müsste man arbeiten im Rahmen der EU und da würden wir Einstimmigkeit brauchen, die es so nicht geben wird. Natürlich kann man sagen, das ist jetzt bitter, aber es gibt sicher, wenn man will, Möglichkeiten, mit dem umzugehen und das auszugleichen. Erinnern wir uns, während der Euro-Krise, der Euro-Schutzschild wurde ja auch außerhalb der EU aufgesetzt. Da gab es nämlich damals auch Widerstände, von Großbritannien nämlich unter anderem. Und der wurde nämlich außerhalb des europäischen Rahmens zuerst aufgesetzt und wurde erst im Nachhinein unter das Dach der EU geholt. Also wo ein Wille, da ein Weg.
Ich wollte gerade sagen, also rechtlich ist das möglich, dass man sich hier...
Rechtlich ist alles möglich. Wenn sich souveräne Staaten beschließen, sie wollen etwas gemeinsam machen, dann ist rechtlich alles möglich.
Jetzt hast du England erwähnt damals. England ist nicht mehr Teil der EU, aber haben natürlich, United Kingdom hat gerade auch in der Ukraine-Hilfe wieder eine interessante Rolle, weil kurz nach diesem verpatzten Treffen im Weißen Haus hat der Premierminister Englands, Keir Starmer, angekündigt, dass England hier jetzt helfen wird. Ich meine, die Summen, muss man ehrlicherweise sagen, sind natürlich trotzdem marginal.
Klar. Ein paar Milliarden hier, ein paar Milliarden da.
Genau.
Und nichtsdestotrotz das Interessante natürlich an dieser Ankündigung, und das, finde ich, weist schon auch einen Weg vielleicht aus diesem Dilemma raus. Die Ankündigung vom Starmer, ich glaube, da geht es um eine Summe von 2,5 Milliarden für, ich glaube, Luftabwehrraketen waren das. Das sind britische. Ja? Das heißt, der britische Staat nimmt das Geld, um die britische Rüstungsindustrie zu finanzieren, damit sie Raketen für die Ukraine baut. Das ist im Endeffekt, kann man das natürlich sagen, es ist eine Hilfe, aber es ist zugleich ein Konjunkturprogramm. Und das ist etwas, beim Konjunkturprogramm, da sind wir vielleicht wird es vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen, da tun wir was, weil Europa braucht ein Konjunkturprogramm. So oder so. Es wäre natürlich schöner, das Geld, das benötigt wird, in Windfarmen und so weiter zu investieren, in Ausbau des Schienennetzes zum Beispiel, in europäische Hightech-Unternehmen. Aber wenn wir halt aufrüsten müssen, warum sehen wir das nicht auch ein bisschen als Chance, als eine Art Konjunkturprogramm? Die Arbeitsplätze, die in der Autoindustrie verloren gehen, können vielleicht beim Panzerbauer wieder irgendwie entstehen.
Nur zu den Zahlen will ich etwas sagen. Man hat immer das Gefühl, die USA ist so groß und immer so potent, auch was Summen anbelangt. Aber jetzt, wenn man der New York Times glaubt, die da jetzt einen sehr genauen Artikel geschrieben hat über diesen Stopp der Ukraine-Hilfe aus den USA, ist da ja von 1 Milliarde US-Dollar die Rede. Da sind ja die 2,5 Milliarden Pfund wahrscheinlich oder auch Dollar, die der Starmer angeboten hat, jetzt gar nicht so schlecht. Also das ist 2,5 Mal mehr.
Man muss wie immer auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ich glaube, die Sorge, die Europäer und die Ukrainer umtreibt, ist, dass die Amerikaner sozusagen den gesamten alles kappen, alles irgendwie jegliche Unterstützung abstellen. Da geht es ja nicht unbedingt nur um die Lieferung von Ausrüstung. Da kann wahrscheinlich Europa zumindest teilweise oder zu einem guten Teil das kompensieren. Aber da geht es zum Beispiel um Satellitenaufklärung, um diese ganzen nachrichtendienstlichen Angelegenheiten, Überwachungsflüge etc., die die Amerikaner bereitstellen, die die Europäer eben nicht so kompensieren können, weil sie dieses ganze Material nicht haben. Ja, jetzt kann man sagen, dumm, dass sie es nicht haben, aber das war halt auch Teil einer gewissen Arbeitsaufteilung in der NATO. Und da muss man vielleicht auch sagen, bevor man sagt, die blöden Europäer, da haben die Amerikaner schon auch sehr drauf gedrängt im Verlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte drauf, dass sie die Kapazitäten haben und dass die Europäer keine parallelen Strukturen aufbauen. Weil wozu? Das haben ja die Amerikaner. Das war ja natürlich auch für uns bequem, aber für die Amerikaner auch ein Mittel zur Kontrolle, klarerweise.
Übrigens, weil mein Kollege Laschinski hier etwas flapsig von den blöden Europäern gesprochen hat, lassen Sie uns noch einmal ganz genau die Zahlen betrachten. Wir haben ja schon betont, dass es hier um wirklich viel Geld geht, das in den kommenden Jahren für die Verteidigung ausgegeben werden soll. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag betont, sie hoffe, in Summe 800 Milliarden Euro mit privaten Geldern und mit Mitteln der Europäischen Investitionsbank für die Aufrüstung der 27 EU-Verteidigungsministerien mobilisieren zu können. 800 Milliarden Euro. Zum Vergleich, die Regierung Joe Biden hat in den vergangenen 3 Kriegsjahren, also in den Kriegsjahren zwischen Russland und der Ukraine, insgesamt 62,5 Milliarden Euro allein für Waffen ausgegeben und liegt damit unangefochten auf dem ersten Platz der Waffenlieferanten der Ukraine. Das ist natürlich auch sehr viel Geld, aber Sie sehen schon, 800 Milliarden Euro, das ist schon noch einmal eine ganz andere Liga. Ist es jetzt so, dass United Kingdom auf diese Art und Weise plötzlich wieder zu einem neuen Partner für die EU wird?
Ja, ganz bestimmt. Also es wird ganz bestimmt ein wichtigerer Partner durch die Lage an der Front, unter Anführungszeichen, wobei das nicht mal unter Anführungszeichen ist, sondern in dem Fall wirklich wortwörtlich. Inwieweit das jetzt Goodwill schafft bei einer wirtschaftlichen Annäherung, bleibt abzuwarten. Da geht es natürlich immer um Interessen und da ist auch nicht ganz klar, wie sich die Briten positionieren werden gegenüber den USA. Sofern Trump seine Drohungen verwirklicht und wir ab April mit Zöllen mit Strafzöllen auf europäische Exporte zu rechnen haben und die Briten nicht, wird das halt jetzt ein bisschen spannender. Ich glaube allerdings, dass mittlerweile sich sehr rasch überall die Erkenntnis durchsetzt, dass man auf die Amerikaner jetzt nicht vertrauen kann. Also ein Zugeständnis von heute heißt genau gar nichts. Mhm. Es sagt niemand, dass das eine Woche später nicht zerrissen wird, das Papierl, und man von vorne anfangen muss.
Mhm. Gut, jetzt haben wir schon am Anfang der Sendung gesagt, die EU-Staats- und Regierungschefs versammeln sich am Donnerstag in Brüssel zu einem Sondergipfel. Darunter wird erstmals der neue österreichische Bundeskanzler Christian Stocker auch dabei sein. Was passiert denn an diesem Donnerstag genau? Was erwartest du da?
Naja, ich nehme mal an, dass jetzt einfach über das gesprochen wird, was auf dem Tisch liegt seitens der Kommission und über weiterführende Maßnahmen. Wie konkret das jetzt sein wird, ist im Moment, finde ich, ein bisschen schwer abzuschätzen. Es haben halt alle ihre eigenen Probleme und da ist halt die Frage, wie sehr man die jetzt irgendwie außen vor lassen kann. Österreich ist ein gutes Beispiel. Wir haben halt ein Sparprogramm, das wir zu absolvieren haben, weil wir zu viel Geld ausgegeben haben während der Corona-Zeit unter anderem und weil die Konjunktur nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Ich nehme mal an, dass am Ende des Tages wahrscheinlich alle über ihre Schatten werden springen müssen. Das heißt, diejenigen, die gegen die Aufrüstung waren, werden halt Aufrüstung akzeptieren müssen. Diejenigen, die immer dafür waren, dass man irgendwie nah ist an einem Amerikanern, werden akzeptieren müssen, dass Europäer das Ganze in die Hand selber nehmen werden müssen. Und diejenigen, die gesagt haben, keine neuen Schulden, um Gottes Willen, nein, 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 die werden akzeptieren müssen, dass es nicht anders gehen wird, zumindest zu einem Teil. Und vielleicht da noch ein Nachsatz, weil man dann immer so das Gefühl hat, wir sind ja so abgesandelt im Vergleich zum Rest der Welt. Wenn man sich anschaut, die Staatsverschuldungsquote in der EU, momentan liegt sie bei ungefähr 82% des BIP. Die USA sind 120% des BIP. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt wirklich vollkommen irgendwie auf dem Zahnfleisch daherkriechen, sondern wir haben die Spielräume. Es ist halt, da hat irgendwer hat diesen Scherz gemacht, um Gottes Willen, wir sind ja nur der größte Wirtschaftsraum der Welt mit einer unglaublich niedrigen Schuldenquote im Vergleich zu den USA und China und einer unglaublich starken industriellen Basis. Wie sollen wir das doch bloß stemmen? Also ja, das hat ein bisschen auf was.
Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein.
Würde ich mir wünschen, ja. Ich meine, zum Vergleich, die russische Wirtschaft hat das Ausmaß der spanischen Wirtschaft. Das ist jetzt irgendwie, wir sollten da vielleicht aufhören, so ein Popanz irgendwie aufzubauen. Ich meine, die sind schon gefährlich und so, aber das ist jetzt nicht so, dass wir nichts drauf hätten.
Ein gutes Schlusswort. Schauen wir, was am Donnerstag dabei rauskommt. Danke genau. Für deine Einschätzung.
Bitte gerne.
Ja, und wie immer an dieser Stelle weisen wir noch darauf hin, dass Sie mehr über das ganze Thema bei uns lesen können, und zwar unter diepresse.com. Und den speziellen Link zum Leitartikel von Michael Laschinski, den Kollegen, den Sie eben gehört haben, finden Sie in den Shownotes dieser Podcast-Ausgabe. Das war Was wichtig ist am Dienstag. Mein Name ist Anna Wallner. Sie haben Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik? Dann freue ich mich auf Ihre Post an podcast@diepresse.com. Machen Sie es gut und auf bald!